Du darfst starten heute ausnahmsweise. Okay. Du hast heute so wenig Redeanteil, da darfst du mal starten im Intro.
Und genau damit fangen wir, glaube ich, an. Wir haben über Gleichmutproben gesprochen, wie immer. Und konkreterweise über Mindfog und nicht über Gleichmutproben eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt nochmal ansetzen soll
ganz
oder
guter
ich will
Einstieg.
Einfach weiterreden.
Ich finde es gut. Ich finde es ein richtig gut, ne? Guter Einstieg.
Ich, I'm on to something. Ich glaube, ich bin hier in einer ganz heißen Fährte auf der Spur.
Also ja. Man merkt schon, es hat sehr viel Spaß gemacht,
ja, das Gespräch. Wir sind völlig durch, im positiven Sinne. Nee, es war echt cool, irgendwie nochmal so eine Core-Gleichmutproben-Folge. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch gesagt, wir haben über Gleichmutproben gesprochen. Wie gehe ich eleganter mit meinen Gedanken um? Wie wichtig nehme ich Gedanken? Glaube ich denen alles? Gute Gründe dafür, denen nicht zu glauben? Was sind die Effekte, wenn ich den glaube? Und wir haben ganz strukturiert angefangen mit einem Vierfelder-Matrix von mir, die ich sonst in meinen Seminaren und Retreats benutze. Darüber sind wir eingestiegen und ich finde, da hat sich das Gespräch ziemlich schön entwickelt mit vielen verschiedenen praktischen, philosophischen und interessanten Gedanken aus der Welt des Mindfogs und anstrengenden Gedanken.
Ja, und wäre das ein Blinkist, würde er sagen, glaube nicht deine Gedanken, dann kannst du perfekt den Gleichmut proben.
Perfekt. Let's go.
Und die lange Version, die hört ihr jetzt.
Ja.
Was ich dem Lee neulich gesagt habe, was er nicht wusste und was ihr wahrscheinlich auch nicht wisst, ist, dass ich immer noch, wenn ich live auf Instagram bin und Handpan spielen soll, immer noch Puls kriege. Warum, weiß ich nicht. Ist einfach
was
so.
Was meinst du gerade? 115 oder eher 145?
Jetzt geht's gerade sogar. Jetzt geht's gerade.
Vielleicht,
sogar.
Weil du es gesagt hast.
Vielleicht, weil, ja. Haben wir ja schon theorisiert, dass das eventuell der Fall sein könnte. Alright. Ja, Mann, Mindfog.
Schwebe in Gleichmutproben. In 100 Tagen alle Folgen gehört und konnte nicht aufhören. Oh, nice.
Ach komm, oh, wie schön.
In 100 Tagen alle Folgen, genau. Und wir sind ja bei fast, also ist ja fast eine Folge pro Tag, ne? Bei wie vielen Folgen sind wir?
Heute ist die 70.
Ja, krass. Also 0,7 Folgen pro Tag. Vielen Dank. Das freut mich.
Wow, schön.
Dass du so.
Ja.
Und nehmt euch mal alle ein Beispiel daran. Also falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, fühlt euch jetzt bitte sofort schlecht. So ab sofort Mindfog in eurem Kopf. wenn ihr jetzt das seht und geht sofort in den Vergleich, denkt, boah, was die kann in 100 Tagen 70 Folgen, wenn ich mal so diszipliniert Gleichmutproben hören würde, dann wäre ich schon längst erleuchtet, würde im Nirvana, im Gleichmut durch den Alltag, sie schwebt in Gleichmutproben, Leute, sie schwebt. Ihr könntet auch schweben, wenn ihr einfach nur mehr den Podcast hören würdet.
Es macht aber nichts, wenn ihr so viel nicht gehört habt, könnt ihr das schlechte Karma ausgleichen, indem ihr den Podcast teilt und ganz vielen Leuten davon erzählt.
Genau, damit wenn ihr 70 Karma Leute, wieder richtig, wenn ihr es reicht, eine Podcast-Folge zu hören, wenn man 70 Leute motiviert, auch eine Folge zu hören, dann ist im Prinzip das Gleiche, genau, dann ist Karma, kommt die Erleuchtung übers Karma. Karma-Yoga, sagt man ja.
Mhm. Ja.
Also entweder selber Yoga machen oder also Karma-Yoga ist ja eigentlich das Yoga durchs Tun, aber egal. Ich hoffe, das war verständlich, eher als Brücke zum heutigen Thema, denn als Werbeblock. Und es war auch nicht kein gekauftes Kommentar hier im Live.
Wobei, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden?
Ja, absolut, absolut. Ja, ich bin auch ganz gespannt, in welche Richtung wir gehen, aber ich hatte irgendwie auch den Impuls, ja, ist ja so ein Mega-Dachthema, Mindfuck. Aber es gibt, glaube ich, so viel zu den Themen, was wir immer wieder besprechen können. Und ja, lass mal gucken, wie wir damit weiter voranschreiten mit diesen Titeln. Das macht es ja immer sehr spezifisch und dann vielleicht auch interessant. Aber ich glaube, an sich könnten wir jetzt auch 10 Folgen zum Thema Mindfuck 1 bis 10 machen, weil das, oder welcher immer, also man könnte es auch Gleichmut nennen oder Gleichmutproben 1 bis 10. Ja, gucken wir mal, wie wir mit den Titeln weitergehen. Das besprechen wir vielleicht nochmal offline. Das ist jetzt nicht das spannendste Thema. Aber wenn ihr noch Ideen auch habt zu Themen, gerne immer her damit, gerne schicken.
Ja.
Zu den Überschriften, worüber wir reden können, haben wir ganz viele Ideen, nur manchmal fallen uns keine Überschriften ein. Also, wenn ihr noch irgendwelche Themen von uns besprochen haben wollt, super gerne. Und also, ich hatte ja vor 2 Wochen, glaube ich, war mein letztes Unfuck Your Mind Retreat, wo es auch 6 Tage im Prinzip um Mindfuck geht und um ganz viele verschiedene Ebenen. Ah, und vielleicht könnte ich da mal eine Matrix vorstellen, die mir mal eingefallen ist, die zum besseren Verständnis von Mindfuck und wie wir damit umgehen hilft, die du glaube ich auch noch gar nicht kennst. Und vielleicht können wir damit mal einsteigen, fällt mir gerade ein, so als Einordnung. Und zwar sind das die 4 Umgangsweisen. Es gibt natürlich, es ist eine Vereinfachung von Realität, so wie jede Matrix, aber es gibt so 4 Felder-Matrix, schön einfach verständlich fürs Gehirn. 4 verschiedene Arten, wie man mit Mindfuck umgehen kann. Und davon gibt es 2 aus meiner Sicht eher unelegante Umgangsweisen mit Mindfuck und 2 eher elegante Umgangsweisen mit Mindfuck. Und davon ist eine etwas Aktives, wo man etwas macht, und die andere ist etwas Passives, wo man es einfach lässt. Und
okay, Spannung ist auf jeden Fall aufgebaut. Mich hast du schon mal am Haken.
Ja, sehr gut. Das sind so, daraus ergeben sich dann 4 Felder. Und wenn wir uns jetzt erstmal vielleicht aus dramaturgischen Gründen die uneleganten Umgangsweisen anschauen, dann gibt es da eben die aktive Machenseite und die passive Lassenseite. Und unelegant und aktiv ist Gedankenkarussell. Also das heißt, ich verliere mich in dem Gedanken und in den Sorgen und denke, fuck, Alter, wenn jetzt habe ich eben das gesagt, was ist jetzt, wenn der jetzt habe ich vorhin was voll Unangenehmes gesagt, was ist jetzt, wenn die Person mich jetzt doof findet, hat die das richtig verstanden, war das zu viel, war das irgendwie blöd, was ist jetzt, wenn die das der Chefin erzählt und dann kann es ja sein, dass ich meinen Job verliere. Stell dir mal vor, wenn ich den Job verliere, mein Partner ist eh schon, hat schon eh immer gesagt, das so und so weiter. Du verlierst dich voll und zerdenkst das aus allen Ecken und denkst, fuck, Alter, ja stimmt, ma, und bestätigst dich, wie schlimm das alles ist. Aktiv unelegant. Passiv unelegant ist Verdrängen, auch nicht zu unterschätzen. Das ist eher, wenn ich zu einem uneleganten Mindfuck neige, Umgang neige, dann wäre das eher das als das andere, dass ich einfach so denke, boah, nee, sowas denke ich gar nicht. Also ich würde sowas nie denken, deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an. Das hat nichts mit mir zu tun. Und das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ist es jetzt Gleichmut und ja zu dem, was ist und den Gedanken nicht so viel Bedeutung geben oder ist es Verdrängen? Sich irgendwas gar nicht angucken, irgendwas gar nicht sich zu erlauben, irgendeinen Gedanken zu denken, den sofort, wenn das so, und das ist, ja, es ist super spannend, also, ne, wie wir damit umgehen, ja. Vielleicht erstmal, setz dich da mal kurz ab mit diesen 2 Uneleganten, vielleicht hast du ja direkt da eine Synapse dazu.
Also ich fand das schon mal ganz spannend mit dem Zergrübeln aktiv. Das ist ja aber auch was, was dann oft sehr unbewusst abläuft tatsächlich. Mhm. Also das ist ja auch nicht so, dass wir dann eine aktive Rolle einnehmen im Sinne von, okay, ich habe hier Mindfuck, ich setze mich jetzt hin und versuche über das Problem aktiv nachzudenken und damit auch eine Lösung zu generieren, sondern oft ist das ja dann tatsächlich Grübeln und das passiert ja fast in 100% der Fälle unbewusst, also ohne dass wir aktiv was dazu tun. Also von daher fast eine aktiv-passiv Fehlform.
Ja, aktiv unterbewusst quasi so oder unbewusst, ja, manchmal.
Ja.
Oder auch bewusst und man kommt nicht raus. Das gibt's ja auch, ne? Also Leute kommen auch zu mir ins Retreat und sagen, ja, ich will endlich dieses Gedankenkarussell abstellen. Was kann ich da machen? Weil die ja wissen, dass es da ist und die auch wissen, dass es ihnen nicht gut geht damit, aber es trotzdem nicht abgeschaltet bekommen. Also es gar nicht aktiv anschmeißen, sondern
genau,
dieses,
unbewusst.
Das füttert sich aus sich selbst und ist manchmal gar nicht so leicht, da rauszukommen.
Ja, verdrängen ist tatsächlich was ich, also grübeln kenne ich sehr gut, zerdenken kenne ich auch sehr gut. Grübeln, verdrängen, ich überlege gerade mal, das ist nicht so mein Move irgendwie. Mhm. Verdrängen ist nicht so, müsste ich jetzt mal länger drüber nachdenken, ob mir da was einfällt, wo ich mal wirklich so, naja, ja doch, ich verdränge, ich versuche so globale Probleme zu verdrängen. Mm. Also das ist was, wo ich oft merke, oh, du denkst schon wieder darüber nach, hast gerade keinen Bock drauf, kannst gerade eh nichts dran ändern, außer deine kleinen Schritte, die du machen kannst. Wir schieben den Klimawandel, das Artensterben und die Kriege auf der Welt mal in irgendeine Schublade rein, damit ich mal kurz Ruhe habe. Das könnte man als eine phasenweise Verdrängung sehen, ja. Vielleicht.
Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach bei manchen Formen des Verdrängens, aber ich glaube, das ist vor allem auch was man unter dieser toxischen Männlichkeit auch versteht oder ich auch drunter verstehe, was typisch männlich Sozialisiertes ist, gerne mal, ist dieses, ich bin so ein starker Typ, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich habe so hier meine Maske, das ist überhaupt, ich bin nie traurig, ich bin nie schwach, ich bin nie...
Kratzt mich nicht.
Das kratzt mich alles gar nicht so. Und das ist aber nur so eine Show. Und irgendwo auf einer tieferen Ebene nagt es an dir und es raubt die Energie und es sorgt zu Explosionen an ganz unerwarteten Stellen.
Also, selbst wenn man es gar nicht merkt sogar, unter der Oberfläche brodelt es vor sich hin und manchmal merkt man es und manchmal merkt man es noch nicht mal. Und dann kommt der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und man explodiert in irgendeiner Art und Weise. Krass.
Ja. So, und das sind so die zwei klassischen uneleganten Formen und dann gibt es eben auch die eleganteren Pendants dazu und da würde ich auch mit dem Aktiven anfangen und das ist das, was ich in Unfuck Your Mind den horizontalen Perspektivenwechsel genannt habe und das ist, statt einer anstrengenden Geschichte sich anzugucken, dass der Gedanke auch nicht wahr sein könnte oder dass das Gegenteil auch wahr sein könnte. Das heißt, ich setze mich hin und das ist auch aktiv, ich habe einen Gedanken, oh Gott, meine Chefin hält mich jetzt bestimmt für einen Vollidioten, weil ich rot geworden bin in der Teamsitzung und angefangen habe zu stammeln, als die eine Rückfrage gestellt hat. Jetzt kann ich den entweder eine der zwei uneleganten Formen durchspielen oder ich halte einen Moment inne und frage mich, ist das wirklich wahr? Weiß ich, dass die mich jetzt für einen Vollidioten hält? Kann es nicht auch sein, dass es total menschlicher Ausdruck ist? Kann es nicht sogar sein, dass sie Sympathie mit mir gehabt hat, weil ich da so mich menschlich gezeigt habe und nicht so cool? Könnte nicht auch das Gegenteil wahr sein? Und wenn ich da genau hingucke und je öfter ich das mache, desto mehr merke ich, wir liegen mit unseren Bewertungen, mit unseren Urteilen so oft so gnadenlos daneben und haben im Endeffekt so gar keine Ahnung. Und das kann direkt schon ein bisschen entspannen, selbst wenn ich nicht genau weiß. So, also ich persönlich, wann immer ich die Wahl habe, erzähle ich mir die gnädigste Geschichte über eine Situation. So, manchmal will mein Gehirn nicht die gnädige Version, aber wann immer ich die Wahl habe und es eh nicht wissen kann, denke ich, dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass sie mich trotzdem weiter cool findet. Mhm. Oder ich frage halt nach. Ne? Das ist dann vielleicht nochmal was auf der Tun-Ebene. Wenn ich es wirklich rausfinden will, dann frage ich halt die Chefin und sage nochmal, ich wollte nochmal sagen, da war ich wirklich nicht bei mir und ja, was auch immer, wie auch immer ich dieses Gespräch dann führen will. Aber eigentlich ist die Handlung für mich schon die fünfte Ebene. Ist nochmal ein ganz anderer Umgang mit Mindfuck, indem ich ins Tun komme. Im Moment bin ich eigentlich eher ich allein im Kämmerchen, die vier Arten, wie ich mit Mindfuck innerhalb von meinen Gedanken damit umgehen kann.
Mhm,
Also der horizontale Perspektivenwechsel, da kann man auch, ne, The Work ist für mich auch in Teilen horizontaler Perspektivenwechsel. Ich sehe immer, beleuchte auch, also von Byron Katie, 2 Euro und Schwein, beleuchte aus verschiedenen...
Fünf.
Wenn The Work auch noch dabei ist, dann 5. Dann beleuchte ich das von verschiedenen Seiten und stelle fest, ich liege einfach so oft daneben. So. Und dann ist der passive Teil oder der ich lasse es einfach, das ist eigentlich der ultimative Königsweg, weil manchmal gelingt mir das nicht, mir eine positive Geschichte zu erzählen. Manchmal gelingt mir das nicht, das umzudrehen und zu sagen, ach guck mal, ist doch gut, dass ich jetzt gerade auf die Fresse bekommen habe. Ist doch voll nice, vielleicht gelingt mir das gerade nicht. Und dann ist der vertikale Perspektivenwechsel, der ist... Das ist im Prinzip das, was ich Bluebird nenne, also dass die Erkenntnis, dass über den Wolken, deswegen vertikal über den Wolken immer blauer Himmel ist, dass wenn ich einfach ganz präsent bin und einfach Ja sage zu dem, was gerade jetzt ist, in die volle Akzeptanz gehe, das heißt nicht, dass ich das richtig, also im Sinne von Lieben auf dem, ich finde das jetzt ganz großartig, das wäre ja schon wieder horizontal, sondern nee, da ist irgendwie in einem Gleichmut, eine Akzeptanz, eine Präsenz, das ist, es ist so, wie es ist und es hilft jetzt auch nichts dagegen zu sein, weil es ist jetzt gerade so und die Gedanken sind gerade da und auch die dürfen sein, ich sehe diesen Mindfuck, ich sehe all das, nehme tiefen Atemzug, hole mich in den Moment zurück und akzeptiere einfach, dass da gerade Mindfuck ist, akzeptiere, dass die Situation so, wie sie ist, akzeptiere meine Verletzlichkeit und vielleicht kriege ich so einen Glimpse von, krass, wenn ich wirklich ganz präsent bin, dann ist eigentlich auch komplett egal, ob ich die Geschichte so rumsehe oder so rumsehe, ist eigentlich beides alles gleichgültig und damit kann ich auch einen Gleichmut entwickeln, weil ich komplett gerade da bin und das kann ich eigentlich immer machen, diesen vertikalen Perspektiven. Und wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde ist, stelle ich fest, innerhalb dieses Bruchteils einer Sekunde lebe ich in absolutem Frieden, in einer perfekten Welt, in der in dem Moment für mich und meine Existenz zumindest gerade alles in Ordnung ist und die Gedanken, die da drumherum schwirren und die Hochrechnung und die Erinnerung sind alles nur elektrische Impulse innerhalb meines Gehirns.
Und vielleicht war mein Anfangssatz, vielleicht lasse ich den im Podcast sogar drin, vor meinem Handpan-Spiel sogar schon so ein Mini-Beispiel dafür, wo ich gesagt habe, ist krass, dass ich immer noch nervös bin, wenn ich live auf Instagram Handpan spiele, obwohl ich ja jetzt auch schon wirklich lange spiele. Aber in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, war es auch direkt besser. Also dieses, das ist ja dann auch so eine Form von, man holt es vom Mindfuck sozusagen in die Realität, indem man es anspricht, indem man ihm eine Form gibt und dann scheint sich dieser Mindfuck auch zumindest ein Stück weit aufzulösen. Und eine zweite Synapse hatte ich zu deinem, allerdings waren wir ja dann schon im Außen, also in die Handlung gehen, ne, sowas, also es kann sein, wenn man es anspricht, dass die Chefin dann auch sagt, ist mir gar nicht aufgefallen, also dass es einfach komplett Film war und überhaupt nicht in die Realität der anderen eingedrungen ist. Und falls es in die Realität der anderen eingedrungen ist, hilft mir immer auch, und damit 5 Euro ins Dale Carnegie-Schwein, ein kleines Beispiel, wo er von einem Zeitungsartikel schreibt, in dem er irgendwas falsch geschrieben hatte und die Leute sich über ihn das Maul zerreißen und ihn verletzt es sehr, sehr tief und so weiter. Aber mit ein bisschen Abstand wird ihm klar, dass es einfach nur ein Bruchteil einer Sekunde für Tratsch gesorgt hat bei den Leuten. Weil die Leute nehmen das als, er nennt es einen Quell stiller Heiterkeit. Also die amüsieren sich darüber, zerreißen sich das Maul, lästern, was auch immer. Das dauert eine universelle Sekunde und danach ist das Thema wieder vergessen. Für alle anderen, nur für dich selbst nicht, weil du immer wieder daran, alle anderen haben das eine Stunde später schon wieder vergessen. Ja. Und er weist immer darauf hin, dass die anderen das einfach gar nicht interessiert, was mit dir ist.
Ja.
Weil sie sich nur für sich selbst interessieren. Ja. So wie man sich selbst in erster Linie für sich selbst interessiert. Und ich ja auch nicht den ganzen Tag drüber nachdenke, Mensch, wie geht's denn dem Lee? Also manchmal denke ich mal, Mensch, wie geht's denn dem Lee? Aber nicht pausenlos. Ja. Pausenlos denke ich drüber, wie geht's mir denn eigentlich? Wo tut mir denn gerade die Schulter weh? Oh Mensch, habe ich wieder Muskelkater vom Boxtraining gestern. Und wie soll ich die neuen Wellensittiche nennen? Das sind die Gedanken, das sind die Probleme, die ich habe.
Ja, genau, total. Das ist ja das, was in der Psychologie auch der Spotlight-Effekt genannt wird. Und das finde ich ich total spannend, dass wir halt häufig so denken, oh Gott, das hat jetzt jeder gesehen. Das wird niemand jemals wieder vergessen, dass mir dieses Peinliche da passiert ist, wie ich da gestolpert bin in einem Raum und oh nein. Und du denkst doch tagelang darüber nach, wie unfassbar peinlich das ist. Und aber außer dir, ja, und man hat da halt auch viel zu geforscht, wie Leute irgendwie dann sollten mit so einem peinlichen T-Shirt irgendwie in so eine Menschenmenge reingehen, ne, und dann bewerten, was sie denken, wie viele Leuten ist das aufgefallen und was haben die dann darüber gedacht. Und turns out, den meisten Menschen ist einfach so egal, was für ein peinliches T-Shirt du trägst oder nicht trägst. Das ist, wie du sagst, dann einfach so ein kurzer Moment. Und selbst wenn, so, und selbst wenn die Leute da noch tagelang drüber nachdenken, auch das ist ja eigentlich, wenn du es dann wieder auf eine Ebene hochhebst, auch so egal. Also es ist ja so egal, was da Leute, was die über dich denken. Die denken sowieso, was sie wollen. Und das hat mit deiner Lebensqualität eigentlich so wenig zu tun. So, wenn jemand anderes jetzt dann ein schlechtes Bild von dir hat, weil du da ins Stammeln gekommen bist, was super Menschliches ist, dann ist es einfach ein guter Hinweis, dass du mit diesem Menschen vielleicht auch gar nicht so viel zu tun haben willst. Das ist ein Mensch, der selber super viel struggled hat. Das ist dann das Thema von dem Menschen mehr als von dir selber. Und das bringt überhaupt nichts, das persönlich zu nehmen. Es fühlt sich aber halt, weil wir diese unsagbaren Herdentiere sind und das Gefühl haben, jeder, ich werde ausgestoßen und ich darf auf keinen Fall hier irgendwie einen falschen Eindruck hinterlassen. Und das ist einfach, wenn ich einen Moment innehalte und da wieder jetzt einen horizontalen Perspektivenwechsel mache und feststelle, mir den Satz nehme, mich muss jeder toll finden, mich muss jeder akzeptieren, am besten muss noch jeder mich für den Besten im Raum halten, für den Schönsten, für den Schlauesten, für den Eloquentesten, das ist so die aller...
Den Alpha
hier im Raum. So, und diesen Satz in Frage zu stellen, zu sagen, ist das wahr, muss das wirklich sein, es hängt mein Lebensglück davon ab, dass jetzt diese fremden Menschen hier mich für so einen tollen Hecht halten, ist nicht eigentlich das Wichtigste, wie ich mit mir selber umgehe, ist nicht eigentlich die allerwichtigste Beziehung, die von mir zu mir, weil mit mir verbringe ich einfach die meiste Zeit. So, und wenn die Beziehung gestört ist, dann ist mein Leben Fakt. Aber wir kümmern uns so viel um die Beziehung zu den anderen und oh Gott, und denken nur darüber nach, was mache ich, um den anderen gefallen, anstatt darüber nachzudenken, was mache ich denn, um mir selbst zu gefallen. So, und wenn du dir selbst gefällst, dann brauchst du die ganze Bestätigung von den anderen auch nicht. Das ist nett, Umarmung zu bekommen, menschliche Nähe zu erfahren, sozial sich auszutauschen, aber so ein echter Need, so ein ich brauche das, damit ich mich bestätigt fühle, brauchst du nicht, wenn die Beziehung zu dir selber im Reinen ist. Und wenn wir unser Verhalten aber die ganze Zeit darauf fokussieren, was die anderen über uns denken und die und wir sind denen eigentlich scheißegal, Spotlight-Effekt, die kümmern sich ja auch nur um sich, dann gucken wir einfach an der falschen Stelle für ein Leben in Balance und Zufriedenheit. Und deswegen lohnt sich diese Gedanken dann auch, ein-, zweimal vielleicht im Leben horizontal in Frage zu stellen. Deswegen finde ich auch beides so super wertvoll, sich zu fragen, ist das wirklich wahr? Muss ich von anderen Menschen geliebt werden, damit es mir gut geht? Müssen Fremde mich gut finden? Dürfen nicht manche Menschen auch einfach Aspekte von mir scheiße finden? Ist mein Leben dadurch schlechter, weil einzelne Menschen mich scheiß fühlen? Nee, natürlich nicht. Und daran müssen wir uns aber trotzdem immer wieder dran erinnern, weil instinktiv, unterbewusst, also verdrängend und im Gedankenkarussellmodus denken wir, das ist die größte Katastrophe der Welt, dass irgendwelche random Jürgens im Internet jetzt irgendwie mein Posting scheiße fanden und das da reinkotzen müssen.
Und somit wird das gemocht werden von anderen, von einem Need zu einem Nice to Have. Das ist eigentlich ein ganz schöner Umgang damit. Und da sollte man vielleicht an der Stelle auch sagen, wenn natürlich dauerhaft Leute kommen, die dir sagen, dass du das und das echt scheiße gemacht hast oder dass du sie damit an der und der Stelle wirklich verletzt hast oder dass sie sich dadurch angegriffen gefühlt haben oder, dann darf auch das betrachtet werden und möglicherweise ein Hinweis darauf, dass du deine Handlung, deine eigene Sprache auch mal sorgsam überdenken darfst, ob das, ob du dich da wie ein Elefant im Raum aufführst oder ob das alles so klar geht, was du da machst. Oft ist ein vermehrter Hinweis von vielen Menschen dann auch durchaus eine Kritik, die man konstruktiv angehen kann.
Absolut. Ja. Und ich glaube aber auch, dass der Effekt der folgende ist, und das kann ich bei mir selber auf jeden Fall auch beobachten, je mehr du mit dir selbst im Reinen bist, je weniger du dich verbiegst, je weniger krampfhaft du nach Anerkennung strebst, desto mehr, aus diesem inneren Frieden heraus hast du überhaupt die Antennen und die Freiheit und die Verbindung auch zu anderen Menschen, dafür Kapazitäten zu haben.
So, Empathie auch.
Empathie und desto mehr wird auch dein Interesse, weil du dich dann eben auch nicht mehr, das ist ja das Paradoxe, in dem Moment,
nur
wo du
mit selbst dir drehst.
Genau, weil du, also auf eine Art ist ja, wenn du mit dir selber im Frieden bist und klar bist, gibt es da ja gar nicht so viel mehr zu tun. So, du bist einfach da, machst dein Ding, findest irgendwie Ausdrucksformen und dann ist die Frage, was mache ich mit meiner Zeit? Ja, es ist ja die größte Freude, anderen Menschen zu helfen. Es ist die größte Freude, was irgendwie Teil der Lösung zu sein. Es ist ja die, also es ist ja das schönste Gefühl, Verbindung mit anderen Lebewesen und irgendwie das Gute zu sehen und Tiere zu retten, für Tiere da zu sein, egal ob menschlich oder nicht menschlich, ist einfach das Allergrößte. So, und das ist, mache ich ja auch. Also auch, weil es mir dann auch damit gut geht, wenn ich das nur mache, um wieder needy dann die Anerkennung von den anderen zu kommen und dann bekomme ich die nicht, dann bin ich so beleidigt und denke ich, das gibt's ja nicht, ich gebe hier alles und du sagst nicht mal nett ein Dankeschön und zeigst mir überhaupt gar keine Anerkennung. Ja, boy, you're into trouble, weil du bist wieder nicht in deinem Business, du machst das, um irgendwen irgendwie rein zu manipulieren, dir eine Bestätigung zu geben. Du machst es nicht aus der Freude am Geben, aus der Verbindung heraus.
Und wie könnten jetzt Lösungen aussehen für all das, was wir jetzt gesagt haben? Weil das ist natürlich ein riesiges Fass, was wir da gerade aufmachen. Und ich habe auch noch im Ohr, dass du neulich, als wir überlegt haben, welches Thema wir heute Abend besprechen, hast du was Interessantes geschrieben, dass du geschrieben hast, da du dich so oft, und mir geht es ganz genauso, mit diesen Themen beschäftigst, sind die für dich völlig selbstverständlich. Und das birgt natürlich so eine Verzerrung, dass man so irgendwie mehr oder weniger davon ausgeht, dass jeder Mensch auf dieser Welt so ähnlich dieses Wahrnehmungslevel hat und doch dann wieder ganz oft super, super überrascht ist, wie unterschiedlich sich die Welt für alle anderen Menschen darstellt. Das fand ich ein spannender Punkt. Und ich glaube, so ein Eingang zur weniger Baustellen im Innern und mehr Kapazitäten für andere zu haben, das sind ja riesige Schritte. Also gerade wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast und dich vor allen Dingen um dich selbst kreist und um deine eigene, das ist menschlich, ja. Und leider bringt es uns ja auch niemand bei in unserer Kultur. Irgendwie, das wird nicht in der Schule gelehrt, das wird nicht im Kindergarten gelehrt. Gut, es gibt mittlerweile so Meditationskurse oder auch, ich glaube, Glücksfächer in der Schule, hier und da wird da experimentiert. Ja. Also da passiert ein bisschen was, das ist gut, denke ich. Weiß jetzt nicht, wie sowas abläuft, aber grundsätzlich wird sich mit der Thematik beschäftigt, das ist gut. Aber eigentlich ist niemand da, der dir diese fundamentalen Werkzeuge des Menschseins beibringt, und zwar von Kindesbeinen an, dann wäre es so einfach. Dann müssten wir nicht erst in so einen tiefen Graben reinrutschen und strampeln und strampeln und immer mehr Sand rutscht nach. Und je mehr wir strampeln, desto tiefer rutschen wir ab. Sondern dann hätten wir von vornherein vermutlich, wenn es denn fruchtet, die Lehre, einen weiseren Umgang mit unserem Leben, a.k.a. mit dem Leben oder Lebensform um uns herum auch. Und zwar ganz automatisch, aus uns selbst heraus. Und wie schön wäre das? Und es braucht, wenn man sich auf diese Reise begibt, wenn das ein neues Thema ist, und ich weiß es noch von mir, ich habe das ja auch damals vor allen Dingen erstmal durch Dale Carnegie gelernt und habe dieses Hörbuch Sorge dich nicht lebe so oft gehört, jeden Morgen im Stau auf dem Weg in mein Office in Frankfurt stand ich im Stau und habe ich das wieder und wieder und wieder gehört. Und ganz viel, das ist wie so Samen, der auf Erde fällt. Und ein Gräschen geht auf, das andere bleibt verschwunden. Man muss es immer wieder wässern, es muss Licht drankommen, damit das dann wirklich langsam anfängt zu sprießen und mehr und grüner wird. Was ich sagen will, ist, das ist jetzt, es gibt vielleicht Menschen, die machen so einen Schritt, so einen Erleuchtungsschritt und haben dann so eine neue Bewusstseinsebene. Ich kenne das aber mit vielen, vielen kleinen Schritten. Also ein sehr langer Prozess, der dich so von deinem Ego wegführt auf eine größere Perspektive. Unterm Strich möchte ich Mut machen. Ich möchte Mut machen, diesen Weg zu gehen. Und wenn man sich selbst dabei erwischt, wie sich die Gedanken wieder nur um sich selbst drehen, dann ist das zu beglückwünschen, denn immerhin hat das Bewusstsein reingekickt, dass du dich gerade nur um dich selbst drehst. Mhm. Ich habe nämlich am Anfang auch den Fehler gemacht, dass wenn es mir dann bewusst wurde, anstatt mir selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, wie cool, dir ist es gerade bewusst geworden, habe ich mich eher dafür verurteilt, weil ich gesagt habe, oh Mann, ey, du bist so dumm. Du drehst dich schon wieder nur um dich selbst. Kann doch nicht sein. Du musst es doch eigentlich besser wissen. Du hast schon tausendmal Dale Carnegie gehört. Du weißt bla 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 bla. Mindfuck. Also ruhig und nach achtsam mit sich umgehen, behutsam mit sich umgehen und auf einen Marathon einstellen und nicht auf einen Sprint, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Und über den vertikalen Perspektivenwechsel jederzeit am Ziel zu sein von diesem Marathon, um in diesem Bild zu bleiben. Also es so jeder...
Sehr guter
ist,
Punkt.
Ne? Ja. Also es ist so, einerseits glaube ich schon, das ist meine aktuelle Forschungserkenntnis, dass es da eine gewisse Form der Dekultivierung oder vielleicht der Kultivierung oder besser Dekultivierung gibt. Also ich glaube, es gibt gar nicht was zu kultivieren, sondern eher was abzubauen. Ne? So wie wir gesagt haben, Persönlichkeit, Entwicklung bedeutet eigentlich, sich von der Idee der Persönlichkeit zu trennen oder die Stück für Stück abzuwickeln oder zu entwickeln. Und genauso, glaube ich, können wir halt das Kultivieren, Gedanken nicht mehr so ernst zu nehmen, sich nicht dran zu verlieren, und da bringen gerade auch diese horizontalen Perspektivenwechsel wahnsinnig viel, immer wieder zu merken, wie fucking egal Gedanken eigentlich sind, wie wenig Rolle Gedanken spielen und wie viel dann gleichzeitig auch. Ja, da würde ich gerne auch nochmal so ein bisschen was zu sagen. Und gleichzeitig zu sagen, ey, wenn ich jeden einzelnen Moment so akzeptiere, wie er ist, mit viel Mindfuck, mit wenig Mindfuck, mit Karussell, mit Verdrängen, mit allem, bin ich sofort da, jetzt und jetzt und jetzt. Und parallel dazu kann es sein, dass sich meine Gedanken noch verändern, indem ich, wenn ich bewusster mit denen umgehe, dass die gnädiger werden, dass sie nicht ganz so anstrengend sind. Das kann parallel als Nebeneffekt passieren, aber eigentlich geht es für mich darum, und das ist so die Grundlage von allem, immer wieder jetzt anzuerkennen, dass so, wie es jetzt ist, es sein darf. Warum? Weil es eben genauso ist, wie es ist in diesem Moment. Und das als Grundlage zu sehen, und dann ist das andere vielleicht auch ein Marathon in irgendeiner Form, oder ist halt unser gesamtes Leben einfach eine Reise, und da werden wir Phasen haben, in denen mehr Mindfuck da ist und Phasen haben, in denen weniger ist. Und ich denke, je mehr wir uns damit auseinandersetzen, dass tendenziell eher eine Ausdünnung stattfindet. Es ist aber im Endeffekt egal, wenn mir bewusst ist, dass ich von Moment zu Moment, jeder bewusste Moment in Präsenz ist gelebte Perfektion. Und das ist für mich ein wahnsinnig gütiger, sehr, sehr angenehmer Ansatz an dieses ganze Thema.
Wenn wir in dem Bild des Marathons bleiben, ist es ja fast ein Paradoxon, weil wir im einen Bild sind wir auf der Strecke hin zu einem vermeintlichen Ziel, oder wir nennen es ja gerne Idee, aber mit jedem Schritt kannst du auch direkt im Ziel sein.
Mhm. Ja.
Also du kannst, und wenn du im Ziel bist, heißt es aber nicht, dass du im Ziel bleibst. Ja. Du kannst auch plötzlich wieder rausgeschmissen werden aus dem Ziel und du bist wieder auf der Strecke. Ja. Also es ist ein bisschen paradox. Wollen wir mal in die Kommentare gucken? Ich glaube, es ist einiges geschrieben worden. Wir haben ja schon eine halbe Stunde.
Das können wir gerne auch machen. Bevor wir das machen, würde ich gerne das einmal loswerden. Das hätte man auch nochmal auch früher machen können. Aber wir haben jetzt dramaturgisch, so wie wir es gemacht haben, einen anderen Einstieg gewählt.
Die Definition von Mindfuck.
Ja, oder das zum Beispiel. Oder auch generell nochmal zu sagen, so wie... Also wir reden hier nicht über aus meiner Sicht, nicht über irgendein Thema, so, ach, das ist ja mal ganz spannend, ne, Gedanken kann man sich ja auch mal angucken. Aus meiner Sicht und meinem aktuellen Forschungsstand ist einfach bestimmt, wie du mit deinen Gedanken umgehst, wie sehr du die glaubst, was deine Beziehung zu deinen Gedanken ist, bestimmt einfach die komplette Qualität deines Lebens. Du kannst im Außen alles erreichen, du kannst alle Ziele haben, du kannst der reichste, schönste, tollste Mensch der Welt sein. Wenn die Qualität deiner Gedanken anstrengend ist, führst du ein beschissenes Leben. Wenn du kannst dir in einem Kloster irgendwo sein und von morgens bis abends den Boden fegen und auf harten Betten schlafen und im Zölibat leben und wirklich enthaltsamste Leben aller Zeiten führen, wenn die Qualität deiner Gedanken friedvoll, verbindend, liebevoll ist, kannst du der glücklichste Mensch auf diesem Planeten sein. Und damit will ich überhaupt nicht Leid relativieren, also wenn jetzt jemand anstrengende Gedanken hat und gerade im Krieg ist so, dann vollstes Verständnis dafür und es bringt da auch nichts zu sagen, so jetzt wechselt man nur die Perspektive. Aber ich glaube, jede einzelne Lebenssituation, in der wir uns befinden, wird besser im Verhältnis, wenn wir uns unserer Gedanken bewusst werden, nicht jeden einzelnen Gedanken glauben. Selbst wenn, also natürlich ist die Gefahr viel höher, viel Mindfuck zu haben, wenn ich zwei Kinder habe, alleinerziehende Mutter bin und am Ende des Monats immer nicht genug Geld habe, um denen gescheites Essen zu kaufen. Na klar, so. Und wer bin ich, der dann zu sagen, ja, es sind nur deine Gedanken und du könntest genauso glücklich sein wie jetzt der Top-Manager. So, natürlich hat die Lebensrealität einen Einfluss darauf. Und trotzdem kann auch diese alleinerziehende Mutter, wenn sie die Zeit hat, sich darum zu kümmern, und das ist häufig das Problem, dass du gar nicht die Zeit hast, wenn du so drin steckst im Daily Hustle, dich mit hier dir einen Podcast noch anzuhören oder irgendwie auf ein Seminar zu besuchen, vielleicht hast du das Geld auch gar nicht dafür. Aber trotzdem glaube ich, dass auch in dieser Situation ein bewusster Umgang mit den Gedanken dein Leben ein bisschen besser macht, weil du dann nicht, es bringt nichts am 1. des Monats schon darüber nachzudenken, dass du am 31. vielleicht nicht genug Geld hast. Also es bringt schon darüber nachzudenken und zu planen, aber den Mindfuck überborden zu lassen, von morgens bis abends zu nachdenken, fuck, was mache ich und was ist, wenn das passiert und was ist, wenn das passiert, das raubt dir auch die Energie, um die Probleme, die gerade wirklich da sind, anzugehen, nämlich wie meistere ich den heutigen Tag, wie erziehe ich jetzt meine Kinder, wie finde ich einen Kita-Platz, wenn ich die ganze Zeit nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit verloren bin und mich im Mindfuck verliere in anstrengenden Gedanken, hilft das mir überhaupt nicht, im jetzigen Moment das anzugehen, was gerade wichtig ist. Und deswegen ist das Thema so groß. Also für mich ist, also der Umgang mit Gedanken ist einfach das Spannendste, was wir tun können. Da auf die Forschungsreise zu gehen, die zu untersuchen, die besser zu verstehen. Deswegen ist es auch, wie du gesagt hast, es wäre das so ein spannendes Schulfach und in Ethik, Philosophie kommt das so ein bisschen rein. Aber es ist so, das ist das spannendste Forschungsfeld. Wenn du das verstanden hast, wenn du deine eigenen Gedanken besser wahrnehmen kannst, wenn du die besser entlarven kannst, wenn du deine Glaubenssätze kennst und auch mal auflösen kannst, verändert das einfach grundlegend die Art, wie du durchs Leben gehst, wie du anderen Menschen begegnest. Und ich glaube, dass ein Großteil unserer Kriege, Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten auch daher rührt, dass wir unhinterfragte Gedanken im Kopf haben, die einfach zu mehr Trennung und Gegeneinander führen.
Es kann nur so sein.
So, ey, wenn du voll in deinem Frieden bist, wie kämst du dann auf die Idee, irgendein Land anzugreifen, so, und irgendwelche tausenden Soldaten in Bewegung zu setzen, wenn du in deiner Mitte bist, wenn es keine Not gibt, dich zu verteidigen, klar, so. Aber warum würdest du, kämst du auf die Idee, die Massentierhaltung immer effizienter zu machen, wenn du nicht irgendwie getrieben wärst von irgendeinem Größenwahnsinn von, oh, ich muss noch mehr haben, weil dann bin ich sicher und dann fühle ich mich gut. Und wenn wir das alles weniger hätten, dann wäre unsere Welt auch nicht nur in den Gedanken, aber ich glaube auch in dem, wie sie sich manifestiert, in dem
absolut
deutlich
zur Realität werden.
Friedvoller. Ja. Und deswegen ist es für mich auch so ein unfassbar großes und wichtiges und entscheidendes Thema. Auf der einen Seite, und jetzt kommt die Paradoxie, und auf der anderen Seite, jetzt individuell, sind Gedanken so egal. Und beides finde ich gleichzeitig auszuhalten, ist erstmal komisch. So, das ist nur ein Gedanke. Das ist ein elektrischer Impuls, der durch dein, wenn du den nicht glaubst, ist dieser Gedanke völlig wurscht. Nur wenn du dein Leben, wenn du deine Identität an deine Gedanken hängst, wenn du denkst, ich darf nur Gutes denken, oh Gott, jetzt habe ich das gedacht, ich bin ja doch ein Versager, ich bin ja total bescheuert. Wenn du das alles glaubst, dann macht es dein Leben zur Hölle. Ich glaube, es geht gar nicht darum, nur noch tolle Gedanken zu denken und nie wieder Mindfuck zu haben, ist die Frage, was hast du für eine Beziehung zu den Gedanken? Glaubst du dir das alles? Hängst du dich da dran? Zerdenkst du das? Verdrängst du das? Oder sagst du einfach, oh, spannend. Ich bin gerade total nervös beim Handpan-Spielen. So, das ist ja irre, dass das gerade da ist. Und wenn dein Ego, deine Identität nicht daran hängt, immer entspannt zu sein, ist es ein Gedanke, der da kommt. So, und dann spreche ich ihn an oder ich lasse ihn wieder ziehen oder ich schmunzel über mich und denke, krass, oder über mich, über mein Gehirn. Interessant, was das da alles wieder hervorbringt. Und die Lieblingsteacher von meinem Dad, übrigens finde ich, können wir nochmal ein Interview mit meinem Dad machen.
Oder auch sehr gerne.
Ja, da haben wir nämlich auch viel, viel positive Rückmeldungen bekommen. Das haben viele Leute geliebt. Und ich fände es auch geil, nochmal, wir haben ja viel Geschichte gemacht, aber jetzt vielleicht dann mal direkt Deep Dive auch in die Inhalte. Und eine seiner Lieblingslehrerinnen, Candice O'Denver, die benutzt so schöne, so zwei schöne Bilder, wie man mit Gedanken umgehen kann. Und das ist zum einen Lines in Water, also Linien im Wasser. Wenn man mit so einem Stock durch so einen Teich durchgeht, dann ist er ja kurz, sieht man noch, wo der Stock lang gegangen ist. Ne? Ist so eine Linie im Wasser. Und dann geht die aber auch wieder. Und genauso können wir auch Gedanken begegnen. Oder ein Bild, was dir wahrscheinlich noch besser gefallen wird, ist The Flight of a Bird. So die Flugspur eines Vogels. Ne? Der fliegt da lang und du siehst so, ah ja, da ist er. Und eigentlich ist dann auch schon wieder vorbei. Nur wir hängen uns halt dran, nehmen unsere Gedanken für so unfassbar wichtig und klingen uns da dran, bauen ganze Identitäten darum, obwohl es einfach nur ein elektrischer Impuls sein könnte von einem komisch konditionierten Gehirn, was jetzt gerade wieder auf Sicherheit, auf Dazugehören, obwohl es gar nichts zum Dazugehören gibt, produziert. Und wenn du einfach nur merkst, ah krass, mein Gehirn will gerade wieder dazugehören bei einer Gruppe, die ich nie wieder sehen will, was ein Irrsinn. Und dann geht der Gedanke einfach wieder und du machst einfach das, was du machen wolltest, nämlich bescheuert tanzen oder irgendwie, was auch immer das war, was du, oder was Wichtiges ansprechen. Und dann lässt du den Gedanken einfach wieder ziehen, hältst ihn nicht so für wichtig und erkennst so die Absurdität dieser Gedanken an. Das war noch so ein, die einleitenden Worte zum Thema, die ich mal so nach 40 Minuten sagen wollte.
Ich hab vielleicht noch so zwei Kategorien, die man sich betrachten kann, was die Gedanken angeht. Teilweise hatten wir es schon angesprochen. Das eine ist unbewusst, raubt Energie, ist destruktiv und das nennt man Sorgen. Sorgen sind ja auch eine Form von Gedanken. Die erzeugen wir nicht bewusst, sondern die spielen sich einfach als Loop ab, das nimmt uns Energie, es ist destruktiv, erzeugt Angst, Hilflosigkeit, Überforderung. Versus konstruktives Denken, das ist ein bewusster Vorgang, also bewusst im Sinne von, okay, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, ich habe die und die Herausforderungen, ich schaue mir das Problem jetzt mal wirklich bewusst an, ich schreibe es vielleicht auf, ich notiere mir vielleicht mögliche Lösungswege und entscheide mich dann auch. Oder ich komme an einen Punkt, wo ich denke, Mensch, ich brauche hier einfach Hilfe. Ich brauche irgendeinen Experte oder eine Expertin, die mir bei dem Problem weiterhilft. Und schon komme ich aber auch in einen Flow, weil ich auf einmal so ein bisschen Ufer sehe und nicht nur Wasser vor mir und keine Rettung, sondern ich entwickle eine Strategie. Also konstruktiv, energiebringend und bewusst, das ist konstruktives Nachdenken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterscheidungspunkt. Das passiert beides hier im Oberstübchen. Also beides passiert im Oberstübchen. Das eine dient uns, das andere hemmt uns. Und das sind beides Gedanken. Und das, was du so schön und wirklich super nachvollziehbar gesagt hast, ich hatte mal in der Heldenstunde in meinem Podcast die Folge Die Macht, Klammer auf, Losigkeit, Klammer zu, der Gedanken.
Nice, ja.
Ja, und das waren auch exakt zwei Steps. Der erste Schritt war, sich überhaupt seiner Gedanken bewusst zu werden. Also was passiert denn da? Ich glaube, man sagt so um die 60.000 bis 80.000 Gedanken, denkt man am Tag, wenn man das jetzt so messen will. Und vieles davon ist eben wiederkäuend. Also vieles haben wir schon mal runtergeschluckt, kam wieder hoch. Die Kuh mit den mehreren Mägen, die Wiederkäuer. Und dann wird es einfach nochmal durchgekaut und wieder runtergeschluckt und kommt wieder hoch und wird wieder. Also destruktiv, ne? Sich darüber erstmal bewusst zu werden, das ist ja, da kann man von einem Erwachungsprozess sprechen, im Grunde genommen. Ein Erwachungsprozess, man wacht buchstäblich auf aus dem Loop der Gedanken, der unbewusst vor sich hin denkt, indem wir gerade im Auto unterwegs sind oder indem wir die Straße entlang laufen oder vielleicht durch einen Supermarkt laufen, eigentlich nach veganen Ersatzprodukten im Regal gucken, aber unterbewusst wiederkäuen die Gedanken. Sich darüber bewusst zu werden, also buchstäblich zu erwachen, ist so der erste Schritt. Das ist die Macht der Gedanken. Also da sehen wir, okay, was für eine Macht haben meine Gedanken eigentlich über mich? dass die mich so steuern. Was machen die mit mir, dass ich mich gerade schlecht fühle, dass ich mir gerade Sorgen mache, dass ich mir gerade Gedanken mache? Unbewusst, destruktiv, energieraubend. Der zweite Schritt ist die Machtlosigkeit der Gedanken. Da berühren wir dann sozusagen gelebte Spiritualität, indem wir eine Lücke bilden zwischen dem wahrnehmenden Bewusstsein, also was ich gerne so als wirkliche Essenz, als wirklichen Kern des Menschen bezeichne, und dem, was das Gehirn da oben eben produziert. Und wenn wir, man nennt das auch gerne Beobachterposition, wenn wir es schaffen, und das ist eine Deidentifikation mit den Gedanken. Also vorher waren wir die Gedanken. Vorher haben wir das geglaubt, was das Gehirn produziert. Vorher waren wir der Gedanke. Mhm. Und plötzlich sind wir nicht mehr der Gedanke, sondern plötzlich sind wir ein Beobachter, der beobachtet, was das Gehirn gerade produziert. Und das ist ein Riesenschritt im Leben, wenn man das, wenn man das schafft, immer wieder und immer wieder in diese Beobachterposition zu kommen, dann kann man auch aus dieser entspannten Haltung heraus die Gedanken beobachten, kann sagen, ach, guck mal da, das ist ja wieder witzig, dass mein Gehirn das jetzt schon wieder bearbeitet. Ich dachte, das Thema wäre gegessen, da ist es ja schon wieder. Also auch so eine humorvolle Art und Weise, sich nicht mehr damit zu identifizieren, die Identifikation mit diesen Gedanken, also die Machtlosigkeit der Gedanken, Schritt 2, die Beobachtung, dadurch werden die Gedanken machtlos. Yes.
Ja, voll schön. Ich musste auch schon ein paar Mal an eins meiner Lieblingszitate von Epiktet denken, die auch in dem Zusammenhang auch so eine, es ist sogar eine 3 Stufen sozusagen, also wenn man die Nullstufe mitzählt, und es geht, Sache des Unwissenden ist es, andere für sein Missgeschick anzuklagen, Sache des Anfängers in der Weisheit ist es, sich selbst anzuklagen, Sache des Weisen aber ist es, weder den einen noch sich selbst anzuklagen. Und das ist ja das, was du auch geschrieben hast und was so eine ganz große Gefahr, die ich auch sehe, in diesem Bewusstwerdensprozess, wenn wir auf dieser ersten Stufe, auf der Sache des Anfängers hängen bleiben, dass wir uns dann verurteilen und unsere Gedanken so, oh, du bist so ein Arschloch, du bist so ein, also dass du das nach wie vor, du müsstest doch so viel erleuchteter sein. Und das ist einfach eine ganz, ganz große Gefahr, dass wir dann alles immer bei uns suchen, alles auf uns beziehen, uns für den letzten Volltrottel halten. So, und einfach anzuerkennen, dass Gedanken kommen, dass die da sind und dass die da durchrauschen und dass ich die nicht denke, sondern es denkt, viel häufiger denkt es mich. Und das Einzige, was ich tun kann, ist das zu sehen und dann zu gucken, was mache ich jetzt damit? Und ich kann halt meine Beziehung zu denen verändern. Und darüber können sich auch Stück für Stück die Gedanken verändern. Das ist schon eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber das liegt eigentlich nicht so ganz in unserer Hand. So, das ist jetzt sowas, was halt nur indirekt. Das Gehirn wird weiterhin denken, und dafür volle Verantwortung zu übernehmen für deine Gedanken, ist der erste Schritt in eine Zwangsstörung auf eine Art. Ja. Also, ja. Weil es, ja. Also das ist Leute, die sich komplett verurteilen und im kompletten Widerstand ihre Gedanken sind, können dann so Zwangsgedanken entwickeln. Und darüber, gibt es die verschiedensten Bilder, aber es gibt halt so auch dieses so gerade so Gewaltgedanken oder so, oh Gott, jetzt ich, so, dass man im Geiste irgendjemanden umbringt, den man gerade vor sich sieht und so Angst vor diesem Gedanken hat und den so für wahr hält, dass man komplett im Widerstand ist, den verdrängt und wegdrückt und denkt, oh Gott, ich darf das nicht denken, was bin ich für ein Mensch, dass ich das denke? Und dann, du würdest aber niemals einem Menschen was zuleide tun, so, wenn du innerhalb von diesen Zwangsgedanken bist. Gerade weil du so einen Widerstand dagegen hast, zeigt das schon mal, dass du das in echt nicht machen würdest. Aber dass dein Gehirn halt das denkt und das umso mehr denkt, je mehr du im Widerstand bist. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, da nicht hängen zu bleiben in diesem Schritt des Anfängers in der Weisheit. Das ist ein extremer Gamechanger, wenn du nicht mehr die Schuld bei den anderen die ganze Zeit suchst, wenn du nicht die ganze Zeit deine Gedanken glaubst von, wenn Person X netter zu mir wäre, hätte ich ein besseres Leben. So anzuerkennen, es ist, Person X gibt es auch gar nicht. Ich erschaffe Person X durch meine Gedanken in meinem Kopf, durch meine hochsubjektive Wahrnehmung, durch die Geschichte, die ich mir über Person X erzähle, die Erwartungen, die ich habe, meine Bedürfnisse, meine Interpretation von dem Verhalten von Person X. Erzählt so viel mehr über mich als über Person X, weil ich die in meinem Kopf erschaffe. Und wenn ich dann sage, du, Person X ist dafür verantwortlich, komplett, dass es mir jetzt schlecht geht, ist das einfach eine verkürzte Betrachtung von Realität. Und deswegen ist es ein guter erster Schritt, sich seiner Gedanken bewusst zu werden, zu merken, ich denke, gerade urteilend über die Person, die ich in meinem Kopf erschaffen habe. Und das sind aber meine Gedanken und ich gucke mir erstmal meine Gedanken an, aber ich übernehme dann nicht, mach mich dann nicht fertig, ah, du bist ja so ein Arschloch, dass du hier gerade urteilst, dass du gerade komisch über diese Person denkst, sondern hast halt diese Desidentifikation mit den Gedanken, wie du es gerade eben genannt hast. Und die dürfen sein, müssen aber eben nicht geglaubt werden. Da du das jetzt schon vor 10 Minuten gemacht hast, ist der Moderator in mir, denkt die ganze Zeit, jetzt müssen wir wirklich die Fragen mal angucken und die Kommentare. Und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen über den Realitätsgehalt von Gedanken sprechen, weil das ist ja auch der Knack- und Angelpunkt. So, wenn ich glaube, meine Gedanken sind wahr, dann gebe ich denen natürlich viel mehr Bedeutung, als wenn ich tief im Inneren immer wieder merke, wie grotten daneben meine Gedanken sind. Und ich finde, da können wir noch ein bisschen drüber sprechen oder machen im Zweifel nochmal eine neue Folge dazu. Mhm. Gut, also. Ja, hier einer hat auch gesagt, dass es ein super Rat ist von dir, mit dem konstruktiven Nachdenken, weil sie auch immer wieder in Gedankenschleifen gefangen ist und da schlecht wieder rausfindet, ne? Und da sich wirklich hinzusetzen und sagen, so, ich denke jetzt aktiv darüber nach, das ist ja auch dann das Gegenteil von Verdrängen. Man könnte dann ja versuchen, einfach das Karussell auszuschalten, aber das arbeitet ja wahrscheinlich immer noch in dir. Und dann entweder konkret zu denken, ja, was mache ich denn jetzt damit? Das ist die eine Möglichkeit. Oder halt sowas wie The Work, dass ich einen Weg finde, mir die Gedanken anzugucken und aufzuschreiben. So, also wenn man die Essenz, also am besten ist natürlich der komplette Frage durchgehen von The Work, aber die Quick-Version, wenn man keine Lust drauf hat, wäre, sich einen Glaubenssatz dann aufzuschreiben, der Stress verursacht, also zu überlegen, warum ist das denn so stressig, die Situation? Was ist denn meine Überzeugung? Ne, und da meistens, je tiefer wir gehen, desto mehr sind das dann Glaubenssätze über uns selbst. Ich bin nur okay, wenn ich leiste. Ich bin für das Glück von anderen Menschen verantwortlich. Ich bin nur liebenswürdig, wenn ich perfekt bin, wenn ich gut aussehe, was auch immer die Glaubenssätze sind, die sich anzugucken und dann 3 Gründe für das Gegenteil zu finden. 3 Gründe zu finden, warum das Gegenteil auch wahr sein könnte. So was sehr Konkretes, also zweite Form im Umgang. Ne? Die erste Form hast du eben gesagt, einfach konstruktiv drüber nachdenken, überlegen, was mache ich denn jetzt mit der Herausforderung, was sind denn konkrete Dinge, die ich tun kann. Und das andere ist horizontaler Perspektivenwechsel, festzustellen, dass das Gegenteil von fast jeder Überzeugung, die ich über mich, über das Leben habe, auch wahr sein kann. So, was wäre gut daran, wenn du Angst davor hast, deinen Job zu verlieren? Was wäre gut daran, deinen Job zu verlieren? Könnte das nicht auch der Anfang von einem neuen sein? Könnte es nicht sein, dass es total viele Türen öffnet? Was wäre gut daran, einen Blackout zu haben? Was könntest du darüber lernen? Und du wirst immer, wenn du ehrlich, neugierig, offen, ohne den Versuch recht zu haben, guckst, wirst du immer 1 bis 500 Argumente finden, warum das Gegenteil von deiner Überzeugung, das Gegenteil von dem Gedanken, der Stress verursacht, auch wahr ist. Ja.
Ja, total. Ich habe jetzt fast Angst, dieses Fass aufzumachen, weil das ist ja das Fass mit, wir können es einfach nicht wissen. Mhm. Ja. Also dieser Gedanke, dass man glaubt, man weiß, was einfach passiert aus einer Situation raus. Und der Gedanke, sofort Situationen mit gut, mit schlecht, mit mag ich nicht zu bewerten, zu etikettieren, Gedanken als Etikettiermaschine, obwohl wir einfach überhaupt nicht wissen können, was sich aus einer Situation heraus entwickelt. Ja. Ne? Ja. Wenn ich den Job verliere, ist ein sehr gutes Beispiel. Mein persönliches Lieblingsbeispiel ist natürlich meine depressive Erkrankung vor vielen Jahren, wo ich jahrelang natürlich zu leiden hatte, die aber ganz andere Türen in meinem Leben geöffnet haben, aus der heutigen Sicht, was ich damals, als ich in der Situation gelitten habe, natürlich nicht ahnen konnte. Aber turns out, diese wirklich furchtbare Erfahrung hat viel Gutes in meinem Leben bewirkt. Und ja.
Und du weißt nicht, wo du jetzt wärst, wenn du nicht voll durch dieses Tal der Depression durchgegangen bist. Das ist, finde ich, halt die wichtigste Erkenntnis. Selbst, jeder, der hier zuhört, wird 1 bis 2 Beispiele finden, wo man wirklich sagt, okay, da ist was in meinem Leben passiert, das fand ich in dem Moment scheiße und da würde ich heute sagen, geil, dass das passiert ist. Ne? Mhm. Kennt jeder ein paar Beispiele. So, aber bei allen anderen, wo du sagst, nee, aber das war wirklich scheiße, das war wirklich scheiße. Nee, woher willst du das wissen? Du kennst die parallele Entwicklung deines Lebens nicht. Es könnte sein, dass wenn das, was du als so scheiße bezeichnest, wenn du das weitergelebt hättest, dass du einen Monat später gestorben wärst. Du weißt das nicht. Mhm. Wir können es einfach nicht wissen. Und diese Ich-weiß-es-nicht-Haltung ist so gnädig dem Leben gegenüber, sorgt so dafür, dass du wieder in den Moment zurückkommst, dass du aufhörst zu versuchen, die Vergangenheit zu kontrollieren und aufhörst zu versuchen, die Zukunft zu kontrollieren, sondern einfach anpackst bei dem, was jetzt gerade da ist.
Wobei man natürlich auch nicht wissen kann, ob der Tod dann wirklich was Schlechtes gewesen wäre. Also jetzt mal ganz das, wertfrei. Das wissen wir nicht. Also wir wissen es erst, wenn es soweit ist. Und vielleicht sagen wir dann, ach Mensch, hätte ich das mal vorher gewusst. Dann hätte ich mir die letzten 40 Jahre aber auch sparen können. Wer weiß es denn schon?
Oder hätte ich mir nicht so Sorgen machen müssen oder irgendwas. Ja, total.
Man weiß es einfach nicht.
Ja. Hier haben wir Miri. Aufgrund des Mindfogs habe ich, das war die 100 Folgen in 77 Tagen gehört habe, aufgrund des Mindfogs habe ich angefangen, euch zu hören und es tut sich einiges. Wer bin ich ohne meine Geschichte, mein Drama? Mit The Work angefangen und in Bewegung gekommen, im Moment bleiben. Schön. Mhm. Es ist Hoffnung da, Leute.
Beate Vier hat geschrieben, ich bin ausgebildete Glückslehrerin und ich habe es geliebt, dieses Fach zu unterrichten. Also, falls du noch da bist, schreib uns doch gerne nochmal, ob du das an Schulen unterrichtet hast. Das würde mich interessieren.
Ja.
Also einen ganz normalen. Also
ist das dann
ein richtiges Schulfach?
An manchen Schulen wird das gemacht, ja. Und es ist dann aber meist, glaube ich, eher so, dass da eine externe. Also ich glaube, Beate war jetzt nicht klassische Lehrerin, sondern war dann dafür, hat eine Zusatzausbildung, kam dafür dann zu besonderen Occasions sozusagen her, so wie auch als wir dann da waren an der einen Schule, weißt du, mit unserem Auftrag, wo ja auch dann so über die spezielle Stelle wir dann da mit dann dazugekommen sind, die ja auch im Prinzip so eine Art, die hat ja auch so eine Art Glück, also sie hat ja auch mit den Bewegungen gemacht und verschiedene Sachen, die hat ja auch da so Unterrichtsstunden in diese Richtung gemacht.
Ja. Vielleicht sickert das ja irgendwann mal so in das Schulwesen ein, dass man irgendwann sagt, ja, ich bin Lehrer für Physik, Sport und Glück. Why not?
Ja. Und man könnte es Glück nennen. Ah ja, sie waren in der Gesamtschule. Dachte, sie ist sogar klassische Lehrerin. Ach, das wusste ich gar nicht.
Ah, siehst du. Nice.
Ja, weil ich weiß, dass sie später dann auch in anderen Bereichen gearbeitet hat. Ah, du bist klassische Lehrerin. Ach, wie cool. Was soll ich gerade sagen?
Was unterrichtest du?
Ja, ob man das dann Glück nennt, das Unterrichtsfach, oder auch einfach Gedanken oder irgendwie Gedanken verstehen. Also es ist, ne, Glück ist dann die Folge sozusagen, oder man könnte es auch so nennen, gibt ja verschiedene Wege dahin.
Wenn man es so wissenschaftlicher nennen würde, würde man es mentale Gesundheit nennen. Das hätte wahrscheinlich dann noch mehr Akzeptanz bei vielen Leuten, die diesen Themen eher kritisch gegenüberstehen. Man könnte es Zufriedenheit nennen, das ist ja mein Lieblingswort für Glück, weil Glück ja immer auch so ein Riesenfass aufmacht. Weil Glück, muss ich da den ganzen Tag durch die Straße tanzen und alle Menschen umarmen? Nee, also Glück ist für mich ein innerer Zustand einer Zufriedenheit, die nicht sofort überschüttet wird, wenn irgendwas im Außen passiert. Das, würde ich sagen, ist eine Definition von Zufriedenheit. Ein dauerhaftes, ich habe da gerne das Bild des Feuers. Also Feuer, jeder von euch hat ja schon mal an einem Lagerfeuer gesessen und dann brennt es irgendwann runter und dann hast du trockene Zweige. Ganz trockene Zweige, dünne Zweige, die wirfst du aufs Feuer und dann gibt es das sogenannte Strohfeuer. Also es geht sehr schnell hoch, Funken fliegen, es ist sehr spektakulär. Das ist so ein Bild für ein glückliches Ereignis, was dich kurz so hoch pusht. Ja, du findest 100 Euro oder die neue Liebe oder was auch immer. Und so schnell wie dieses Strohfeuer in den Himmel schlägt, so schnell fällt es leider auch wieder in sich zusammen und der ganze Zauber ist vorbei und das Feuer hat wieder die gleiche Größe wie vorher. Dem entgegen setzt sich das Bild der glühenden Kohle. Die glühende Kohle, die ist sehr, sehr unspektakulär. Manchmal leuchtet die auch schon gar nicht mehr. Aber sobald du ein bisschen in die Kohle reinpustest, leuchtet die wieder auf, gibt wieder gleichmäßig Wärme ab. Noch Stunden, nachdem dieses Feuer abgebrannt ist, gibt diese Kohle noch gleichmäßig Wärme ab. Und das ist für mich ein schönes Bild für die innere Zufriedenheit, die gleichmäßig vor sich hin abstrahlt, egal ob da jetzt Äste drauf geworfen werden, ob da Wind ist, ob da Regen ist. Das ist, du kannst sogar auch relativ viel Wasser auf Kohle draufschütten, die geht nicht sofort aus, die glimmt schön weiter. Aber das war, das finde ich ein schönes Bild zum Thema Glück, weil man Glück kann man ja, ne, es gibt das Spielerglück, ne, wenn du beim Roulette auf schwarz oder weiß setzt, das ist dann das Zufallsglück oder der Sechser im Lotto.
Ja.
Dann gibt es das biologische Glück, zum Beispiel bei der Geburt, was ausgeschüttet wird, um die Bindung zum Kind zu erhöhen, oder wenn wir uns frisch verlieben, biologisches Glück. Also es gibt wahnsinnig viele Glücksformen und das sind ja völlig unterschiedliche Dinge, und das schmeißen wir alles in den einen in diese eine Glücksdose rein.
Ja.
Deswegen ist Zufriedenheiten.
Siehst du das auch? Schön. Aber genau, es ist so ein bisschen Definitionssache, ne? Hier kam gerade drin, Glück bedeutet für mich einfach so innerer Frieden und mit mir fein zu sein, und das kann natürlich jeder für sich selber so ein bisschen
definieren.
Oder? Ja, jetzt ist die Frage, also eigentlich finde ich es auch ganz gut, so langsam zuzumachen, den Sack zum Ende zu kommen. Und wir können ja noch mal ganz kurz über die Qualität von Gedanken und den Wahrheitsgehalt von Gedanken sprechen. Du hast es ja eben auch noch mal angeteasert, aber ich würde gerne da auch noch mal so ein paar Stichpunkte zu sagen, weil sich das immer wieder bewusst zu machen, da kann man nämlich den Verstand echt mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wenn der Verstand versteht, wie wenig gehaltvoll seine eigenen Gedanken sind, dann schafft es manchmal der Verstand auch, sie dann wieder loszulassen. Also du kannst ja so auf mehreren Ebenen gleichzeitig reflektieren. Und für mich wirklich auch die verstandesgemäße Erkenntnis, dass meine Gedanken nicht Wahrheit abbilden und wie hochgradig daneben sie liegen und wie oft das der Fall ist, das hilft mir oder auch meinem eigenen Verstand, seine Beziehung zu sich selbst zu verändern. Also zu sagen, okay, ne, also dass ein Teil meines Verstandes weiß, dass es auch ganz schön Schwachsinn ist, was der Verstand da produziert. Es ist einfach gut, selber zu wissen, wie die eigene Qualität ist, dann kann man das Verhältnis zu seinem Produkt auch ein bisschen verändern. Und ich finde es also grundlegend, wenn man philosophisch drauf guckt, und da, die Idee ist schon, ist uralt, ist so von Immanuel Kant die Unterscheidung zwischen dem Ding an sich und dem Ding für sich. Ist so ein bisschen theoretisch, aber es ist auch nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir mit unseren Sinnen, mit unserem Denken, die Dinge da draußen in der Welt nie in ihrem So-Sein erfahren, sondern immer durch unsere persönliche Brille betrachten. Also das Ding an sich ist das Ding in seinem So-Sein, das da aus irgendwelchen elektrischen Spannungen besteht, nach unserem aktuellen Stand der Forschung zu einem Großteil aus Raum besteht und nur zu ganz wenig Teilen aus wirklicher Materie, die dann irgendwelchen elektrischen Pulsen durch die Gegend rast. Und dann sagen wir, das ist ein Tisch. Das ist absolut kein Tisch. So, das ist einfach eine Geschichte, die ich mir darüber erzähle. Kant ist gestern 300 Jahre alt geworden. Ja, danke, Caro, super. Herzlichen Glückwunsch. Perfekt. 300 Jahre später hätte er sich auch nicht gedacht, dass wir zwei Lullis über ihn 300 Jahre später in einem Insta-Live reden.
Über Insta-Live, ja. Genau.
Und das ist bei allem halt so. Und das ist, ich finde das vor allem richtig krass, sich das bewusst zu machen. Und ich weiß nicht, ob mir das jetzt gelingt, das noch in der Kürze verständlich zu machen. Aber ich habe es eben auch schon mal gesagt und würde gerne noch zwei Sätze dazu sagen, dass auch dein Gegenüber, so wie ich dich jetzt hier gerade sehe, sehe ich nicht dich, Alex, in seinem So-Sein, sondern ich sehe ein Abbild in meinem Gehirn, was eine gewisse Ähnlichkeit mit dir hat. Aber nicht du bist so. Und das gilt für alle Menschen, die da rumlaufen. Ich erschaffe wie so Avatare, wie so virtuelle Abbilder in meinem Kopf von jedem einzelnen Menschen und auch von jedem einzelnen Ding. So vom Snowboard, auch von Tätigkeiten. Ich habe ja nicht das Snowboarden in seinem So-Sein in meinem Kopf oder das Handpan-Spielen, sondern eine Geschichte, die ich mir gerade aktuell darüber erzähle, aufgrund meines kulturellen Backgrounds, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Deutung, aufgrund meiner Urteile und immer aufgrund von einem kleinen Ausschnitt von Informationen und niemals auf Grundlage aller Informationen. Und selbst das Bild, was ich von mir habe, ist nur ein virtuelles Abbild meines So-Seins, weil auch ich ja nicht all meine Gedanken gefasst bekomme, all meine Wünsche, das ist ja so viel unbewusst. Und diese Idee zu sagen, das ist ein Arschloch und den da mag ich, und wirklich zu glauben, dass ich da den Menschen mit meine und nicht das Abbild, was ich von der Person in meinem Kopf habe, ist der absolute Wahnsinn. Und wir alle tun aber so, als wäre das so, laufen durch die Welt und sagen einfach, nee, der ist so. Ich weiß, dass der ist so. Nein, der ist nicht so. Der ist, ein bisschen davon siehst du, aber der ist nicht so. Der ist in deinem Kopf, ist der so. Seine Mama hat einen komplett anderen Jürgen im Kopf. Das ist, der hat noch nicht mal eine Ähnlichkeit mit dem Jürgen, den du siehst.
Was hast du denn immer mit Jürgen?
Ich weiß es nicht. Ich mag alle Jürgens, die ich kenne, mag ich gerne.
Ja. Also deswegen, die Emotion. Mir gefällt die Emotion. Die Emotion geht hoch.
Die Emotion ist gut. Und das ist einfach, sich das bewusst zu machen, auch im Urteil über uns selbst, so wenn du denkst, ich bin so ein Arschloch. Nein, das Bild, was du gerade von dir erschaffst, sorgt in deinem Urteil, dass du denkst, dass du selber ein Arschloch bist. Das beschreibt aber nicht den Kern deines Wesens. Das beschreibt nicht mal einen Bruchteil deiner Ausdrucksmöglichkeiten. Und die Gedanken tun aber so, als wäre das ein unfehlbares Urteil. Als würdest du innerhalb von dieser einen Sekunde sofort, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Als würde das diese Hybris, dieser Hochmut, zu denken, dass du mit diesem einen Einschätzung, ach, ich bin Menschenkenner, der ist so. Nein, Schwachsinn. Dass die Geschichte, die du dir erzählst über die Person, die mag ja eisern sein. Das ist aber nur ein Ausschnitt von dieser Vielfältigkeit, dieses Wunderwerks an Molekülen, Atomen, Geschichte, Ausdrucksmöglichkeiten, die hier durch diesen Raum wandelt. Das wollte ich noch mal kurz gesagt haben.
Ach, sehr schön. Ach, sehr schön. Wunderschön. Und die knapp 30 Leute, die jetzt hier dabei sind noch, die gehen jetzt auf dem Weg der Erleuchtung entgegen nach dieser Folge, oder ihr habt sie gerade als Podcast gehört. Aber ihr könnt auf jeden Fall hingehen, könnt die Folge teilen, könnt sie bei euch als Story posten.
Und was noch viel wichtiger ist, Leute, jetzt mal ernsthaft, dafür unterbreche ich ausnahmsweise auch
mal. Ich bin mal gespannt, ob what was worth ist.
Ey, am 1. Juni-Wochenende passiert einfach der allergrößte Shit. Ihr hört immer unsere Handpan-Musik.
Das lasse ich gelten. Ja.
Ihr hört immer unsere Handpan-Musik. Ihr könnt einfach in einer Weltpremiere von Alex und mir Handpan spielen lernen. Wir machen einen fucking Handpan-Workshop am 2. Juni in Stuttgart. Das ist aber nur ein Puzzlestück von dreien. Vorher am Samstagabend Live-Podcast-Aufzeichnung, wo ihr uns Handpan spielen hört, rappen hört, übers Leben philosophieren, wo wir im Austausch kommen, wo wir Zeit haben, mit euch ein bisschen zu quatschen. Es wird in einem
lyrische Beiträge. Sein. Da frage ich mich immer noch, was ich damit gemeint habe. Was sind denn lyrische Beiträge?
Was machen wir eigentlich?
Was erlaube ich?
Alles, was nicht Handpan ist.
Da bin ich gespannt.
Ja. So, das ist am Samstagabend. Sonntagvormittag ist ein Workshop, wo wir genau über die Themen des heutigen Podcasts nochmal in die Tiefe gehen, Erfahrungen dazu machen, die eigenen Gedanken besser verstehen. Am Nachmittag könnt ihr Handpan mit uns lernen. Wir haben Leihinstrumente dabei. Wir werden zusammen jammen. Alter, also wer da als Fan des Podcasts, der das irgendwie möglich machen kann, nicht dabei ist, dem ist einfach nicht mehr zu helfen.
Aber wer das nicht schafft, kann zumindest.
Ja, dem ist dann, doch zu helfen, weil.
Ja, der kann zumindest im Oktober dann wieder ins wunderschöne Galli-Theater Mainz kommen. Zumindest zu den Gleichmitproben live. Das Rahmenprogramm am nächsten Tag wird da nicht stattfinden, aber zumindest beim Gleichmitproben live dabei sein.
Noch nicht, ne? Mal gucken. Wenn das sehr gut ankommt, dann gucken wir mal. Aber Stand jetzt.
Wer weiß, dann
könnt ihr immer noch jetzt, Sonntag zum kleinen Handpan-Workshop, wenn der noch nicht vergeben ist, im Sound Sculpture. Why not?
Marita schreibt, da hat meine Tochter Geburtstag, wäre so gern dabei gewesen. Aber vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten.
Das ist eine gute Ausrede. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Das wird wirklich ein großes Fest. Wir sind mal weiter im Süden, also Schweiz, Österreich. Schnallt euch an und wenn ihr im Auto sitzt und dann kommt vorbei oder kommt mit der Bahn, da müsst ihr euch nicht anschnallen, ist auch gut.
Ja, aber nur weil ihr live im Saal mit dabei seid, heißt es nicht, dass ihr jetzt nicht diese Folge teilt, 5 Sterne vergebt oder einen schönen Kommentar schreibt. Auf Apple Podcast haben wir schon lange keinen Kommentar mehr bekommen. Das hilft uns wirklich weiter, mehr Leute zu erreichen. Und das würde uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank, dass ihr heute Abend dabei gewesen seid. Und der spielt noch was Schönes in den Feierabend rein.
Yes, ich spiele zum Abschluss dieser heiteren Folge noch eine der heitersten Melodien, die ich...
Heitereren
Melodien, die ich im Angebot habe. Auf dieser S La Sirena.
Vielen Dank, lieber Lee, für dieses schöne Stück. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart, für eure Herzchen, für euren Gleichmut, fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank.
Ach, schön. Danke für die lieben Worte hier alles. Alles. Sehr gut. Ey, gute Uhrzeit, Leute. Ich ging hier richtig ab. Ich glaube, in Zukunft machen wir häufiger mal 18 Uhr.
Ja, ist gar nicht so schlecht. Ja, finde ich auch.
Ja. Nächste Woche als Podcast für alle, die jetzt noch drin sind. In 2 Wochen wahrscheinlich, montags wieder, dann vielleicht 18 Uhr. Wir halten euch auf dem Laufenden, folgt uns auf Instagram, dann da sagen wir in der Regel Bescheid. Checkt die Stories ab.
Yes, gracias. Y hasta luego.
Hasta la próxima. Adiós. Bye bye.